Hallo, liebe Schalker. Kaum haben wir unseren neuen Talk Inside Schalke für euch aufgenommen, der in wenigen Sekunden startet. Da kam die Nachricht, dass sich Kenan Karaman offensichtlich schwerer verletzt hat, möglicherweise operiert werden muss und der Saisonstart in Gefahr ist. Das vorweg, bevor ihr euch gleich fragt, warum reden die Reihe im Studio eigentlich nicht darüber. Jetzt aber viel Spaß mit einer neuen Folge Inside Schalke.
3000 Fans kommen zum Trainingsauftakt des FC Schalke. Sie wollen vor allen Dingen den neuen Trainer Miron Muslic sehen. Es herrscht eine Aufbruchstimmung auf Schalke. Aber ist sie überhaupt gerechtfertigt? Sind die Probleme nicht immer noch da? Und welche Probleme sind das? Darüber sprechen wir heute bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Hallo ihr da draußen. Die Sommerpause läuft zwar noch, aber auf Schalke gibt's bekanntlich niemals eine Pause, weil der Verein dreht und dreht und dreht und manchmal dreht er eben durch. Es ist viel passiert, seitdem wir uns hier das letzte Mal zusammengesetzt haben. Wir haben einen neuen Trainer, wir wissen inzwischen ein bisschen mehr über den neuen Sportvorstand. Es sind ein paar Leute gekommen, ein paar Leute gegangen. Viele Themen, über die wir zu reden haben hier bei 1904 Inside Schalke. Und heute im Studio unser Schalke-Experte Andi Ernst.
Guten Morgen, Glück auf.
Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen.
Hallo und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann, auch von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Andi, am vergangenen Wochenende war Trainingsauftakt auf Schalke. Und man hatte das Gefühl, als hätte jemand zwischen dem letzten Spieltag und dem Samstag einmal so die Schere genommen und die Schalke Erinnerung durchgeschnitten. Weil es war die Hölle los, alle waren gut gelaunt, 3000 Fans vor Ort. Es war so, als wäre die letzte Saison einfach nicht passiert.
Ja, ich habe schon gesagt, dass ich hatte manchmal das Gefühl, dass irgendwie so ein Wind so einmal das ganze Gehirn leer gepustet hat. So, oh, ist ja Schalke. Aber Schalke ist einfach Gaga in dem Fall, kann man sagen. Das ist der stressnormale Schalke-Wahnsinn. Ist auch gut. Also das zeigt, dass die Schalker Vereinsfamilie, so sehr sie sich auch manchmal zu zanken versteht, ob jetzt online, Social Media, wo auch immer, dass sie doch sehr, sehr gerne da ist, dass sie sehr groß ist und dass sie sich dann doch zusammenraufen kann und dann doch denkt, nachdem in der Sommerpause, nein, ich gehe da nicht mehr hin und die habe ich verloren und so, ne? Und dann siehst du so, 21. Juni, 30 Grad, Trainingsauftakt. Die haben gesagt, die schreiben Autogramme, weißt du was, komm, wir gehen doch mal hin. So, und es ist halt wirklich aus allen Nähten geplatzt dort. Das war schon richtig viel los. Und ja, sagen wir so, die Spieler sind jetzt nicht mit Ovationen empfangen worden, aber sie sind auch nicht mit Pfiffen empfangen worden, sondern wirklich mit freundlichem Applaus. Es gab bei der Autogrammrunde sehr, sehr viele aufmunternde Worte. Der Trainer Miron Muslic hat gesagt, das was er am meisten gehört hat, war Glück auf.
So. Na klar, und natürlich waren alle neugierig. Es ist zwar nicht ganz so ungewöhnlich, dass auf Schalke ein neuer Trainer anfängt in der Sommerpause. Trotzdem, es reicht halt immer noch, um in den Schalke-Fan auszulösen, na komm, wir gucken mal, was das so für einer ist.
Ja, ganz genau. Also das war, der kam 10 Minuten vor offiziellem Start, kam auf den Rasen und da gab es da wirklich Applaus und er hat dann wirklich direkt zurück applaudiert. Und man muss ja ganz klar sagen, für ihn ist das auch was Neues, ne? Also der hat bisher gearbeitet beim SV Ried, bei Cercle in Brügge und bei Plymouth. Und sagen wir so, da waren bei manchen Auswärtsspielen so viele Zuschauer wie bei Schalke auf Schalke beim ersten Training. Das war auch bei der offiziellen Pressekonferenz so. Ich meine, da waren 8, 9, 10 Fotografen und Kamerateams, wenn man sie addiert. Und da sagt er auch direkt am Anfang, ach, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ne? Also das ist für ihn auch, Schalke ist einfach ein riesen, riesen Ding. Und er drückte es dann so aus, Schalke ist halt im deutschen Fußball immer noch ein Gigant. Ne? Und das merkt man an diesem Andrang. Mein Gott, wie viele deutsche Profivereine werden 3000 Fans beim ersten Training haben? Schalke hat die schlechteste Saison in 121 Jahren hinter sich. Schalke ist Tabellen-14. Der zweiten Liga, ist wirklich oben haaresbreite am Amateurtopf im Pokal vorbeigeballert. Und da kommen 3000 Leute zum ersten Training, die neugierig sind, die gut gelaunt sind. Aber das ist natürlich auch eine Verpflichtung. Das ist wieder mal eine Verpflichtung für Vereinsführung, für Trainer und für Mannschaft. Jetzt nicht unter dem Druck zusammenzubrechen, nee, gibt's nicht. Druck zusammenbrechen gibt's in diesem Jahr.
Naja, okay, zu den Problemen kommen wir gleich noch. Wir sind natürlich auch neugierig, weil ihr habt nach dem Training mit Miron Muslic ein bisschen gesprochen. Erzähl mal deine Eindrücke. Was ist das für einer?
Ja, wir hatten ja schon die offizielle Pressekonferenz auch und so, ne? Und er hat schon eine Ahnung davon, was er sagen muss, um anzukommen. Er ist schon ein Menschenfänger und das haben auch die bestätigt, die Verhandlungen mit ihm geführt haben. Also Juri Mölder sagte, dass der ist so ein Typ, wenn er einen Raum betritt, ist der Raum halt direkt gefüllt. So, ne? Also der kann anpacken, der kann mitnehmen, der hat eine gute Rhetorik. Was natürlich auch auffällt, er ist sehr international, er spricht 5 Sprachen, benutzt auch sehr viele Anglizismen in seiner Sprache, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Sprache auf dem Platz bleibt Englisch auch, ne? Natürlich punktuell eingestreut Deutsch oder auch mal französischsprachig, dann einer der Co-Trainer ist spanischsprachig und so, ne? Also sehr international. Und es fielen immer wieder Vokabeln, die, glaube ich, für ihn stehen, die er sich ausgewählt hat, die aber auch für den Fußball stehen sollen. Unbeugsam, sagt er sehr oft, unbequem, sagt er sehr oft, intensiv, aggressiv, mutig. Das sind so Vokabeln, die er sich, glaube ich, zurechtgelegt hat, die er durch sehr viele Interviews und Pressekonferenzen jetzt erstmal durchziehen will. Und was dann auch auffällig ist, von Zielen ist keine Rede, finde ich jetzt auch okay, weil ich meine, das ist sein großer Vorteil. Ich habe das dann noch so kommentiert. Schalke ist halt auf dem Nullpunkt, ne? Das war so, als Kees van Wonderen kam und dann als Karel Gerards kam und dann war Thomas Reis und so, da war er immer noch so im Hinterstübchen so, also Aufstieg, ne? Vielleicht. Und in diesem Jahr ist, glaube ich, jeder Schalker zufrieden, wenn einfach mal wieder vernünftiger Fußball gezeigt wird und wenn man einfach mal nichts mit dem Abstieg zu tun hat und vielleicht mal wieder einstelliger Platz und man vielleicht die Fantasie hat, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die mal wieder um den Aufstieg mitspielen könnte. Und es war ein ordentlicher Start von Miron Muslic, aber da bin ich jetzt auch ehrlich, bevor ihr mal sagen müsst, was ihr von außen für einen Eindruck habt, ich bin ehrlich, ich habe so viele Trainer erlebt, das ist jetzt der 10. Trainer in 5 Jahren. Ich habe mir jetzt angewöhnt, egal was der Trainer bei der ersten PK sagt, was er nach dem ersten Training sagt, lass ihn erstmal 6 Wochen Vorbereitung machen, lass ihn erstmal 2-3 Spiele machen, dann sind 100 Tage rum. Und dann kann man mal ein Fazit ziehen, passt der wirklich? Im Moment würde ich mich weder im Positiven noch im Negativen soweit vorwagen.
Ganz kurz nur noch das mit dem, der kommt in den Raum rein und der Raum ist gefüllt. Das letzte Mal, dass ich das gehört habe, war bei Roberto Di Matteo, wo auch alle geschwärmt haben von der Vorstellung.
Ich war da damals, ich kann mich dran erinnern.
Und was dann kam, wissen wir ja alle.
Ja.
3000 Leute, Trainingsauftakt, das ist alles auf der Habenseite. Schalke ist positiv verrückt, gar keine Frage. Strich drunter bei all dem, und das meintest du, glaube ich, gerade mit, du hast das Gefühl, ein frischer Wind zog da durch und lässt so ein bisschen die Erinnerungen verblassen. Warum ich auch bei der neuen Trainervorstellung erstmal sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend bin, ist letztendlich Folgendes. Mir geht das gerade ein Stück weit, weiß nicht, soll ich sagen, zu schnell. Wir haben die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte hinter uns und vor allen Dingen haben wir keinen Kader, ne? Also im Moment könnte Pep Guardiola, glaube ich, kommen, statt Miron Muslic. Und die Frage wäre immer noch, wie will er denn halbwegs vernünftigen Fußball spielen? Weil welche Spieler hat er zur Verfügung? Da gucken wir gleich nochmal im Einzelnen drauf. Dass Muslic grundsätzlich auch mit den Social-Media-Videos, die er mit Schalke zusammen schon aus Österreich geschickt hat, erstmal eine positive Ausstrahlungskraft hat, dass Karaman das bestätigt. Das ist alles so auf der Habenseite. Und trotzdem habe ich offen gestanden, stand jetzt, wir sind noch ganz früh in der Transferphase, ist mir klar, aber schon ziemlich große Sorge noch vor der nächsten Saison. Und dann an die gerne jetzt quasi der Steilpass zu dir.
Ich sag das ja auch. Also alles mit Vorsicht zu genießen, neutral behandeln, weder zu positiv noch zu negativ, weil eins ist auch klar und den Pass nehme ich jetzt auf. Jeder Trainer, ob Pep oder Miron Muslic, kann die schönste Idee von Fußball haben. Der braucht Spieler, die dazu passen. Der braucht einfach eine Mannschaft, ne? Und das ist halt echt die Frage, ob Schalke die Mannschaft haben wird, beziehungsweise ob er in dem Kader, der vor 5 Wochen noch so verspottet worden ist, Spieler findet für seine Positionen, die auf einmal Talente entwickeln, von denen man nicht wusste, dass sie da sind.
Und es ist ja ein sehr intensives Spiel, es ist ein Kick-and-Rush-Spiel, was er vorhat gewissermaßen. Also wenig Ballbesitz, viel Stress ausbreiten, den Gegner unter Stress setzen. Das kann der Kader, den wir bisher haben, muss er erst mal zeigen, dass das kann. Was Frank Baumann allerdings jetzt schon gelungen ist, ist, den einen oder anderen schon von der Gehaltsliste zu streichen. Es müssen noch viele weitere folgen, aber immerhin hat er geschafft, dass Lino Tempelmann weg ist, Fährmann ist der Vertrag ausgelaufen, Aydin ist ausgelaufen, Kaminski, Mörkin ist weg, Seguin ist, ja, schöne Grüße übrigens für dein peinliches Video nach Hertha, nach Berlin, und Jan Thorm Hoffmann ist auch weg. Die sind zumindest schon mal runter von der Liste, aber es werden noch einige kommen müssen, also ja, gehen müssen.
Ja, also Frank Baumann hat ja auch angefangen, seitdem haben wir auch noch gar keinen Talk aufgezeichnet. Also was man zu Frank, für ihn gilt dasselbe eigentlich, was für Miron Muslic gilt, ne, dass man auch da erstmal 100 Tage abwarten muss, wobei dadurch, dass Frank Baumann 2 Monate vor Amtsantritt eigentlich schon im Off jeden Tag 24/7 tätig war, sind die 100 Tage fast um. Was man da feststellen kann, Schalke hat im Business völlig anderes Standing jetzt, ne, weil Frank Baumann hat so einen guten Ruf und endlich sind im Profifußball, sind alle Manager froh, dass endlich mal wieder bei Schalke ein Experte arbeitet, den man kennt, der 20 Jahre, so 30 Jahre in der deutschen Bundesliga als Spieler und als Funktionär verantwortlich ist. Frank Baumann hat sich natürlich durch die Verpflichtung von Miron Muslic extrem angreifbar gemacht. Das ist ein Risiko, was für ihn spricht. Er steht zu dieser Idee, er lässt sich nicht beirren. Es gab bei der Abstimmung im Aufsichtsrat wirklich auch Gegenstimmen, die davon nicht über, die bei Frank Baumann nicht überzeugen konnte von seiner Idee, weil er eine hohe Ablöse bezahlt hat, die natürlich im Spielerbudget fehlt, weil Miron Muslic ein gewisses Gehalt auch kostet natürlich. Er hat 2 Co-Trainer bekommen an seiner Seite. Das haben auch nicht alle Trainer. Also Kees van Wonderen hatte 1 Co-Trainer. Karel Gerrards durfte 1 Co-Trainer mitbringen. Thomas Reis durfte 1 Co-Trainer mitbringen. Also das ist auch schon, Miron Muslic bekommt sehr, sehr, sehr viele Wünsche erfüllt, auch im Kader gegebenenfalls, kommen wir gleich auch noch drauf. Seinen Wunsch Abwehrspieler bekommt er wahrscheinlich auch noch. Und wenn das in die Hose geht mit diesem Fußball, den er spielen lassen will, Sinan hat recht, ich habe ein Interview gehabt mit Viktor Pálsson, der ein halbes Jahr unter ihm gespielt hat jetzt in Plymouth, der sagt auch, Ballbesitz ist ihm halt nicht so wichtig, ne? Das gibt vor allen Dingen von hinten Langholz nach vorne. Der Neuner ist sehr wichtig, ne? Also der den Ball abschirmt und verteilt, ist sehr viel vertikal und wichtig ist vor allen Dingen, die Abwehrkette rückt ganz schnell nach, hat eine ganz hohe Linie und vorne geht's halt drauf, ne? Also sehr intensives Pressing gegen Pressing, ständig online sein, ja. So hat er es formuliert. Da muss man sagen, von den Spielern, die noch da sind, da waren die meisten, konnten mal froh sein, wenn die mal alle 5 Wochen einmal für 10 Minuten online sind. Und jetzt sollen sie quasi 7 Tage die Woche online sein. Das wird sein Fußball sein. Ob das funktioniert?
Was ja auch ein bisschen verwundert hat, war ja, dass Schalke deutlich vorher kommuniziert hat, vor dem Feststand des Muslic kommt. Naja, wir suchen schon einen Trainer. Und eins der Top-Kriterien war doch, der muss die zweite Liga kennen, der muss den deutschen Fußball kennen. Und jetzt holt man dann...
Ja, das ist...
Der aus Plymouth kommt.
Das war ja alles Fehlinterpretation.
Genau.
Überinterpretation.
Natürlich, ja.
Also Strich drunter.
Das ist eine Nummer, nach dem, was also nicht nur wir, sondern halt auch die Kollegen rausrecherchiert haben, soll es doch so gewesen sein, dass Zweitliga-Erfahrung eine wichtige Voraussetzung ist. Und als Herr Muslic vorgestellt wurde, hieß es dann auf einmal, nö, habt ihr alles falsch verstanden. Machen wir mal einen Strich drunter.
Ich wollte nur kurz erwähnt haben.
Genau.
Damit es nicht unter den Spieler, den du angesprochen hast, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort fall, ist Nikola Katic, den er noch holen will. Ne?
Also genau, also 2 neue sind da, stand jetzt. Timo Becker, ablösefrei von Holstein Kiel zurückgekommen und Sufyan Elfauzi von Alemannia Aachen, ein Dauerläufer,
ja.
Genau, der die meisten Kilometer in den 3 Profiligen runter abgerissen hat. Und der dritte ist Nikola Katic, 28 Jahre, Typ Türsteher, 1,98 groß, hat in Glasgow gespielt, hat zuletzt in Plymouth gespielt. Also der hat schon so einige Schlachten geschlagen in seinem Fußballerleben. Und ist der Wunschspieler, weil er ein halbes Jahr unter Katic, unter Muslic, so in Plymouth gespielt hat.
Apropos Wunschspieler, einer, der sich selbst ein bisschen ins Spiel gebracht hat und den sich vielleicht auch viele oder ein paar Schalke-Fans zurückwünschen, ist Donis Abdijay. Da hatte der Kollege Robin
Robin hat mit ihm ein Interview geführt, ist quasi ablösefrei zu haben nach vielen Jahren in Österreich, hat dann die ganzen Jugendskandale hinter sich gelassen, wirklich eine gute Rolle gespielt. Ja, und er sagt natürlich auch, man müsste ihn nicht zweimal bitten, wenn der FC Schalke anklopfen würde.
Wird der FC Schalke anklopfen?
Da würde ich jetzt meine Hand jetzt nicht zwingend für ins Feuer legen, aber ich meine, er löst immer noch was aus, ne? Das kann man schon sagen. Wenn ein Interview mit Donis Abdijay bei uns bei der Watt steht, dann weiß so ziemlich jeder Schalker, wer Donis Abdijay ist, obwohl der vor 9 Jahren gegangen ist, ne?
Also in der Tat, ob Donis Hadžidjaj dann noch, ich glaube nicht, dass er ganz oben auf der zu wollenden Spielerliste steht. Aber bevor wir zu denen kommen, sind ja noch eine ganze Reihe weiterer, Andi, die sehr wahrscheinlich gehen müssen auch. Matriciani und Lazme sind nochmal sportlich aussortiert, so. Aber Stand jetzt musst du ja auch noch weiter Kohle einnehmen erstmal.
Ja, du hast gerade schon so ein bisschen was aufgeführt. Schalke hat bisher so rund 2 Millionen Euro eingenommen, inklusive Derry Merkin, das waren 1,2 Millionen, Paul Seguin 400.000, Tempelmann 300.000. Dann gab es noch einen Leihrückkehr, Emmanuel Giamfi, den sie für 250.000 nach Aberdeen geschickt haben. Also Rondhorn Hoffmann noch 100.000, also ein bisschen was ist schon reingekommen.
Plus die Gehaltsliste, die dadurch...
Plus die Gehaltsliste, die ist natürlich auch erheblich gesunken. Dadurch, dass Tempelmann und Seguin waren natürlich Topverdiener, die loszuwerden, ist schon wichtig gewesen. Dazu noch die ganzen Verträge, die ausgelaufen sind von Fährmann, Drexler, Kaminski und so weiter. Aber all das hilft Schalke noch nicht konkret weiter, um diese Eigenkapitalauflage zu erfüllen. Wir erwähnen das hier oft, ich erkläre es dann nochmal, Schalke muss fürs Kalenderjahr, also zwischen dem 1.1. und 31.12. 5% des negativen Eigenkapitals reduzieren. Das heißt, dass Schalke einen Gewinn von ungefähr 4,9 und ein paar zerbröselte Millionen Euro erwirtschaften muss. Und dadurch, dass Schalke von den bisher eingenommenen 2 Millionen auch schon eine Menge wieder rausgeballert hat für den Trainer zum Beispiel, und für Sufyan Elfauzi, der auch eine Ablöse gekostet hat, ist klar, dass Schalke noch
dran. Genau, Baumann kostet Geld.
Genau. Muss Schalke Spieler verkaufen. Frank Baumann sagt zwar, dass eigentlich es reicht, wenn einer von den beiden Großen gehen muss. Die Großen sind in dem Fall Musa Sylla und Taylan Bulut. Nur völlig klar ist, es hängt dann von der Ablöse ab, ne? Also, es hängt davon ab, ob du für die beiden, wenn du für die beiden jeweils nur 3 Millionen Euro kriegst, musst du beide verkaufen. Kriegst du jetzt für einen auf einmal 12, dann musst du natürlich nur einen von beiden verkaufen als Beispiel, ne? Also das ist eine Frage von Geduld. Das kann auch noch dauern.
Ich denke, das wird dauern, ne? Also es kann auch noch angefangen haben,
also die vielleicht noch ein paar Spiele für uns machen. Beim Transfermarkt weiß man nie, aber es kann auch dauern. Ich will da vielleicht noch blicken auf das, was Frank Baumann in Bremen gemacht hat. Frank Baum ist ja mit Bremen abgestiegen und dann in dem Jahr mit Schalke direkt wieder aufgestiegen und da hatte Bremen auch so ein paar Wackelkandidaten. Schalke hatte die damals mit die ganzen Mascarells und Arid und Nastasic und so, die waren ja alle unter Vertrag und Bremen hatte auch ein paar davon. Schalke hat die alle rausgelassen, unter anderem auch wegen Einsatz- und Punktprämien und so, und Bremen haben die alle gespielt. Zum Beispiel Josh Sargent, glaube ich, hieß er, war ein Beispiel, der hat noch gespielt. Machte dann in den ersten zwei Spielen, glaube ich, ich lege meine Hand dafür nichts vorher, aber hat gut gespielt. Mhm. Und das hat dann nochmal 1-2 Millionchen mehr gebracht beim Verkauf noch in derselben Transferperiode. Kann sein, dass das mit Sylla ähnlich funktioniert, ne? Weil stell dir vor, der macht die ersten zwei Spiele, schießt dann direkt 4 Tore und dann hat sich in irgendeiner der ersten Ligen, der großen ersten Ligen, ein Mittelstürmer verletzt. So, und dann guckst du natürlich, oh, der hat letztes Jahr 16 Tore und ist jetzt super in Form, fit, trifft direkt, dann gehst du halt da all in. Das ist so ein bisschen aus wie Schalke.
Das kann passieren. Ein anderer Grund, warum es sehr wahrscheinlich auch lange dauern kann, ist, ich meine, jeder weiß, in welcher finanziellen Situation du steckst. Und wenn man einen Sylla oder einen Bulut nicht unbedingt haben will, sondern vielleicht eher um seinen Kader zu verstärken, da kann man das natürlich auch schön bis Ende August aussetzen, weil Schalke im Zweifel dann finanziell unter Druck gerät.
Ja, das
es sei denn, der Club schafft es irgendwo anders noch Geld zu akquirieren, um den Sport weiter zu entlasten, wofür Matthias Tillmann ja jetzt endlich Zeit hat, nachdem es Sportverstand
gibt. Also sagen wir so, es gibt dann noch so einen X-Faktor in der ganzen Planung, das ist, was passiert, wenn der AC Mailand Malik Ciao für 20 Millionen irgendwohin verkauft. Dann kriegt Schalke 10%, das ist auch nochmal eine Millionensumme, die du dann auch wieder draufrechnen könntest. Aber es ist halt eine extreme Konjunktivplanung gerade, ne? Ich habe es geschrieben, du kannst also schon dadurch, dass Schalke noch sehr viele Spieler auch verleihen wird, also es wird schon noch bis 1. September gilt die Transferperiode, bis dahin wird es über 10, vielleicht sogar ein Dutzend Transferbewegungen werden noch auf uns alle zukommen, ne? Also Schalke hat im Moment über 30 Spieler im Training. Miron Muslic will sich alle einmal angucken, wie er es gesagt hat. Er hat sich natürlich über Videos vorbereitet. Wurde ganz viel gesagt von Tim Hoogland, den Co-Trainer, von Frank Baumann, von Juri Mölder, Ben Manga, aber er will die Spieler alle selber einmal 2 Wochen ungefähr erleben. Auf dem Trainingsplatz, in der Kabine, vielleicht sogar bei Testspielen. Und dann der erste Cut soll so zum Trainingslager folgen, so 7. Juli, dass dann gesagt wird, okay, mit denen wollte ich jetzt eher nicht weiterarbeiten. Und dann wird es zu sehr vielen Leiden kommen von Jugendspielern. Dann Henning Matriciani ist wieder zurückgekommen von der Leihe. Da muss eine Lösung gefunden werden. Brian Lassmann gilt das natürlich auch. Wenn Bulut und Silla gehen, müssen natürlich noch neue kommen. Also da wird sich schon noch eine Menge ereignen. Und der Kader, den Schalke jetzt hat, der wird mit dem, der dann am 1. September dasteht, schon noch was zu tun haben. Aber da werden schon noch sehr viele. Überlegt mal die Aufstiegssaison vor 4 Jahren. Da kamen Itakura, Salazar und Scholinov nach Saisonstart. Und das waren 3 wirklich wichtige
Spieler. Ja, und im Winter ist er dann nochmal nachgelegt. Und
ganz genau. Ja, du wolltest über Matthias Tillmann sprechen.
Ja, ich sagte nur, also in der Vergangenheit hat, als es noch keinen Sportvorstand gab, was ein klarer Fehler der Verantwortlichen des Aufsichtsrates war, keinen Sportvorstand in einem Fußballverein zu haben, hatte Matthias Tillmann die Mehrfachbelastung und Verantwortung für den Sport, für letztendlich Geldakquise, Sponsoring zuständig zu sein. Diese Last ist ja jetzt los und in meinen Augen für mich steht Matthias Tillmann jetzt auch unterm Brennglas, der muss jetzt liefern. Er hat einen Trikotärmelsponsor jetzt mit Stefan Hegmanns von Hegmanns AG in Gelsenkirchen schon präsentiert, aber auch wenn ich die Summe im Detail nicht kenne, letztendlich sind das nur Peanuts. Für mich kommt es jetzt neben dem Sport, der Geld verdienen muss, aber da sind wir uns, glaube ich, einig, so schnell wird das nicht gehen, muss jetzt Tillmann auch abliefern.
Ja, die kleine Verlängerung sei uns heute gestattet. Wir haben jetzt natürlich noch gar nicht so darüber gesprochen, das reißen wir dann an, dass diverse Probleme ja noch nicht gelöst sind, obwohl alle hier so ein Gehirn leer. Es ist immer noch, die Kritik an Matthias Tillmann ist immer noch berechtigt. Schalke hält Matthias Tillmann komplett aus allem raus jetzt gerade. Wann gab es zuletzt das letzte öffentliche Statement von Matthias Tillmann? Als der Grundstein gelegt wurde oder der erste Spatenstich, so hieß es, glaube ich, für das Fördergenossenschaftsdenkmal, da war gefühlt Gott und die Welt auf dem Foto, nur da war Matthias Tillmann halt nicht drauf. Er soll halt aus dieser Fördergenossenschaft, die ein halbes Jahr lang, da war er das Gesicht dieser Fördergenossenschaft. Er hat es sich selber angenommen, es war sein Projekt und jetzt wird er heimlich still und leise da rausgezogen. Mit dem Sport hat er auch nichts mehr zu tun, deswegen hast du auch recht. Das ist halt auch nicht die Dauerlösung, wenn du den Vorstandsvorsitzenden aus der Öffentlichkeit raushältst, weil könnte ja jemand pfeifen, so ungefähr. Das ist völlig klar. Das Zweite, was völlig ungeklärt ist und sicherlich ein Risiko bedeutet, ist der Zoff im Aufsichtsrat. Ne? Ein Mitglied, Endau Lupina, ist mehr oder weniger kaltgestellt worden, wurde vom Aufsichtsrat aus den Ausschüssen gewählt. Aber er ist, und das habe ich gerade ja schon angedeutet, bei der Frank-Baumann-Entscheidung war sicherlich nicht nur Ender Olupina dagegen, bei dieser Muslic-Entscheidung, genau, zum Beispiel. Also da sind auch noch Streitigkeiten, die komplett ungeklärt sind. Die Finanzprobleme sind nicht nur, was das aktuelle Transferbudget angeht, ungeklärt. Es sind immer noch Anleihen abzubezahlen in den kommenden beiden Jahren. 50 Millionen Euro insgesamt. Schalke wird wahrscheinlich wieder neue Anleihen auflegen.
Ja, aber ich muss zeichnen.
Die Zinsen, erstens muss die jemand zeichnen. Zweitens musst du die wahrscheinlich mit noch höheren Zinsen anbieten, damit da irgendeiner zuschlägt. Die Zinsen müssen auch erstmal wieder reinkommen. Das ist ja halt so ein Kreisel, aus dem Schalke gerade nicht rausfindet. Ja, die Probleme sind da noch ungeklärt.
Genau, und das finde ich halt so spektakulär, ne? Also da fehlt, also vor 5 Jahren hat Axel Eva einen 5-Jahresplan, der ist nicht aufgegangen, das kann passieren, also das ist sogar grandios gescheitert, aber nochmal, sowas kann passieren. Nur mir fehlt jetzt tatsächlich gerade bei all der Aufbruchstimmung, die auch gut ist, also psychologisch für den Sport und die Spieler gut und wichtig ist. Grundsätzlich um den Verein herum fehlt mir gerade so ein bisschen die Perspektive und bin gespannt, ob sie dann im November, am 15., glaube ich, wenn die nächste Mitgliederversammlung ist, präsentiert wird. Stand jetzt bin ich nach wie vor ein bisschen konsterniert und überrascht, dass nach so einer Saison kein, wir machen jetzt mal wirklich klar Schiff und gucken mal, wie wir aus dieser Scheiße herauskommen. Dass das nicht stattgefunden hat, überrascht mich.
Genau, das zum Schluss. Ich will keinem Schalke-Fan die Aufbruchstimmung nehmen. Das kenne ich ja auch aus den Vorjahren. Vor einem Jahr gab's doch auch diese ganz klaren Zeichen, dass da was nicht stimmt. Vor allen Dingen zwischen Karel Gerards damals und Ben Manga. Das haben wir ganz oft thematisiert. Und das wollte einfach keiner hören. Erinnert euch an die Kommentare, die unter den Talks standen, an die Reaktion, die ich persönlich bekommen habe darauf. Es wollte jeder diese Aufbruchstimmung haben. Es wollte niemand hören, dass da ein Riesenproblem existiert. Es war einfach klar, dass das ein Problem ist. Und auch in dieser Vorbereitung könnte ich mir vorstellen, gerade weil Miron Muslic rhetorisch genau weiß, was er macht, wird auch diese Aufbruchstimmung sein. Nur, es ist aktuell noch brüchig. Stell dir vor, du spielst am ersten Spieltag zu Hause gegen Preußen Münster und verlierst 1-3. So. Als Beispiel, ne? Also da wird jetzt nicht jeder sagen, Mund abputzen, weiter. So, sondern dann wird das alles wieder, droht es alles einzustürzen. Hoffen wir es mal nicht. Hoffen wir darauf, dass das erste Spiel gegen wen auch immer so gut ausgeht wie das erste Spiel vor einem Jahr. Dann haben wir alle mehr Ruhe, aber ich bin gespannt. Es beginnt eine sehr interessante Sommervorbereitung.
Was nicht überrascht beim FC Schalke 04, der dreht und dreht und dreht. In diesem Sinne, das war's für uns für diese Woche. Es dauert nicht mehr so lange, dann hören wir uns wieder spätestens aus dem Trainingslager. Eigentlich sollen wir mal kurz die Daten, ja, dann startet Schalke ins Trainingslager.
Ganz genau, also die ersten Daten sind am Samstag, 28. Juni steht ein Testspiel an in Nordhorn. Am 5. Juli ein Testspiel in Bocholt und dann ist vom 7. bis 14. Juli das Trainingslager in Stubaital in Österreich. Und da sind Robin Haag und ich dabei und dann werden wir uns da mit einer Sonderfolge aus Neustift melden.
Genau. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, auf das kleine Glöckchen bei YouTube klicken oder ihr abonniert uns als Podcast bei allen Podcast-Plattformen, die ihr kennt. Wir wünschen euch weiterhin eine sonnige Vorbereitung. Bleibt zuversichtlich. Das war's von uns für diese Woche. Glück auf.
Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.